Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Wirtschaftsminister Schneider-Ammann auf Staatsbesuch in Indien. Die heißen Eisen, freier Handel mit der aufstrebenden Wirtschaftsmacht und Steuerflucht reicher Inder. Dann, Naturschützer wehren sich gegen höhere Staumauern am Grimsel. Warum genau? Otto Sieber von Pronatura im Heute-Morgen-Gespräch. Und 4 Millionen Franken Schweizer Hilfe für die Elfenbeinküste, schön und gut. Nur den Helfern im Land sind oft die Hände gebunden. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Im Studio für Sie sind Nicole Frank und Markus Amrain mit der Nachrichtenübersicht.
Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat in Delhi mit dem indischen Wirtschaftsminister über ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Indien verhandelt. Offen sind noch Fragen, wie das geistige Eigentum, das in der Schweiz höher gewichtet wird als in Indien. Indien produziert sehr viele Nachahmermedikamente. Ein weiteres Thema bei den Gesprächen sind indische Schwarzgelder auf Schweizer Bankkonten. Schneider-Ammann sagte auf Vorwürfe, es gebe bereits Abkommen, um indische Steuersünder in der Schweiz verfolgen zu können. Das schwere Nachbeben vom Abend in Japan hat mindestens 3 Todesopfer und 140 Verletzte gefordert. Aus dem Kernkraftwerk von Onagawa im Nordosten läuft Wasser aus einem Abklingbecken für verbrauchte Brennstäbe aus, wie die Betreibergesellschaft meldet. Außerhalb des Werkes sei jedoch keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden. Im Atomkraftwerkkomplex von Fukushima hingegen habe das schwere Nachbeben keine neuen Schäden verursacht, teilte die Betreibergesellschaft mit. Im Bebengebiet gab es auch zahlreiche Brände und aus der Millionenstadt Sendai wurden mehrere Lecks im Gasnetz gemeldet. In weiten Teilen Nordjapans fielen Strom und Trinkwasser aus. Auch im 300 Kilometer entfernten Tokio wankten Gebäude minutenlang. Die Stärke des Bebens wird mit 7,4 angegeben. Das Epizentrum lag etwa 60 Kilometer östlich der Küste vor Sendai. In der Elfenbeinküste hat der international anerkannte Präsident Ouattara zur nationalen Versöhnung aufgerufen. Das Wirtschaftsleben müsse wieder in Gang kommen. Die Banken sollten wieder öffnen, damit Löhne und Rechnungen bezahlt werden könnten. Der abgewählte Präsident Gbagbo hält sich weiterhin in einem Bunker seiner Residenz verschanzt. Der Kommandant des kürzlichen Einsatzes der amerikanischen Truppen gegen Libyens Machthaber Gaddafi hält einen Sieg der Aufständischen für wenig wahrscheinlich. Diese seien auch mit der NATO-Unterstützung nicht stark genug, um die Hauptstadt Tripolis zu stürmen und das Regime zu stürzen, sagte US-General Carter Ham vor dem Parlament in Washington. Dass der Vormarsch derzeit festgefahren sei, liege auch daran, dass Gaddafis Truppen in zivilen Fahrzeugen unterwegs seien, um für Luftschläge schwerer erkennbar zu sein. Zum Eishockey. Im 4. Spiel des Play-Off-Finals hat Kloten zum ersten Mal gegen Davos gewonnen, und zwar mit 3:0. In der Serie steht es nun noch 3:1 für Davos. Für den Meistertitel braucht es 4 Siege. Auch die Liga-Qualifikation ist noch nicht entschieden. FISP hat Ambri 5:3 geschlagen. In der Serie steht es damit noch 3:1 für Ambri. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.409 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.683 Punkten, plus 1,0%. Der Dollar wird zu 91,12 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,3117 bzw. zu 1,4390 $. Das Wetter heute Freitag. Zum größten Teil sonnig, nur an den Voralpen und im Osten zunächst ausgedehntere Wolkenfelder. Im Norden um 22, im Süden rund 28 Grad.
Sie sind bei DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikwelle, die Zeit gleich 5:05. Bundesrat Johann Schneider-Ammann ist auf Staatsbesuch in Indien. Er hat angekündigt, Indien beizustehen in seinem Kampf gegen Steuersünder, die ihr Geld auf Schweizer Banken horten. Und er strebt ein Freihandelsabkommen mit Indien an. Aus Delhi berichtet Karin Wenger.
Freier Handel mit Indien und China, das steht ganz zuoberst auf der Wunschliste von Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Doch er ist nicht der erste Bundesrat, der ein Freihandelsabkommen mit Indien anstrebt. Seit knapp 3 Jahren laufen entsprechende Verhandlungen, abgeschlossen sind sie allerdings immer noch nicht. Gestern hat Schneider-Ammann nun zum 3. Mal mit dem indischen Wirtschaftsminister über das begehrte Abkommen gesprochen.
Wir haben uns einmal mehr gegenseitig bestätigt, dass wir dieses Freihandelsabkommen bis Ende dieses Jahres abschließen wollen.
Der Teufel aber liegt im Detail, zum Beispiel beim geistigen Eigentum, bei dem die Schweizer höhere Ansprüche hätten als die Inder, sagt Schneider-Ammann. Der indische Markt wird für die Schweizer Wirtschaft immer wichtiger. So hat die Schweiz im vergangenen Jahr Ware im Wert von 2,5 Milliarden Franken nach Indien exportiert. Das ist wertmäßig doppelt so viel, wie von Indien importiert wurde. Einen anderen Markt bzw. einen Fluchtort suchen sich auch viele reiche Inder, nämlich für ihre Schwarzgelder aus Korruption und Steuerhinterziehung. In Indien zahlen nur etwa 20 Millionen Bürger, ungefähr 2% der Bevölkerung, eine Einkommenssteuer. Laut Schätzungen fließen jährlich Milliarden unversteuert ins Ausland. Auch in die Schweiz, heißt es in indischen Medien. Bundesrat Schneider-Ammann wollte diesen Vorwurf weder vor indischen Journalisten noch beim indischen Finanzminister gelten lassen.
Ich habe heute hier auch erklärt, dass die Schweiz diesen Schwarzgeldvorwurf nicht haben will. Ich habe heute hier erklärt, dass es bereits steuerliche Abkommen gibt, die dem indischen Staat die Möglichkeit geben, Steuerbetrug aufklären zu wollen.
Dafür müsste die indische Regierung in der Schweiz ein Gesuch stellen. Die Gesuche seien jedoch bislang noch zu wenig spezifiziert gewesen. Bundesrat Schneider-Ammann glaubt, dass das revidierte Doppelbesteuerungsabkommen mit Indien, das vom Nationalrat noch abgesegnet werden muss, bis Ende Jahr in Kraft treten könnte. Dieses soll den Indern einfacheren Zugang zu Informationen in der Schweiz verschaffen. Um auf die Konten in der Schweiz zuzugreifen, müssen die indischen Behörden jedoch weiterhin zuerst beweisen, dass Steuerhinterziehung stattgefunden hat. Wie groß der Wille der indischen Regierung ist, seine Steuersünder in der Schweiz zu jagen, bleibt jedoch fraglich. Schließlich sind es auch hohe Regierungsvertreter, die seit Monaten wegen Korruptionsskandalen im Rampenlicht stehen.
Und nun in die Schweiz. Der Stausee an der Grimsel soll ausgebaut werden. Unter anderem soll die Staumauer erhöht werden um 23 Meter. Heute läuft die Einsprachefrist gegen dieses Bauprojekt ab. Und Einsprachen liegen auch schon vor, von Naturschützern etwa, zum Beispiel von der Umweltorganisation Pro Natura. Otto Sieber ist Zentralsekretär von Pro Natura. Er ist mir nun telefonisch zugeschaltet. Herr Sieber, Sie sind gegen die Erhöhung der Staumauer an der Grimsel, auch jetzt nach dem AKW-Unfall in Fukushima, wo viele auf erneuerbare Energien setzen. Warum genau wehren Sie sich?
Die Erhöhung der Staumauer an der Grimsel ist eines von 3 Großprojekten. Die anderen beiden, ein Doppelkraftwerk im Talboden und ein riesiges unterirdisches Pumpspeicherwerk, sind unbestritten. Im Gegenteil, wir haben sogar geholfen, die ökologischen Auswirkungen dieser Projekte zu vermindern.
Das ist so, Herr Sieber, aber schauen wir uns doch mal den Punkt an, wo Sie eben Einsprache erheben, diese Staumauererhöhung. Warum genau haben Sie da ein Problem?
Die Staumauererhöhung bringt im Gegensatz zu dem, was viele Leute glauben, gar keine zusätzliche Energie. Sie erlaubt einzig, die Energiegewinnung vom Sommer auf den Winter zu verschieben. Aber das ist nicht der Hauptgrund für unsere Einsprache. Der Hauptgrund ist der, dass dieses Projekt den verfassungsmäßigen Moorschutz verletzt. In der Verfassung wurde eine Güterabwägung vorgenommen. Einerseits bei den geschützten Moorlandschaften, andererseits die Gewinnung von Energie. Und da ist klar, in den Gebieten, die der Bundesrat bezeichnet hat, hat der Moorschutz Vorrang.
Also Sie haben jetzt hier zwei Punkte, warum Sie hier dagegen sind, gegen diese Staumauererhöhung, Herr Sieber. Zum einen sagen Sie, diese höheren Staumauern, die bringen nicht mehr Strom, das ist so, aber man kann den Strom dann einsetzen, wenn man ihn braucht, eben zum Beispiel im Winter. Ein Problem ist ja, dass man zu wenig Platz hat, das ganze Wasser, was im Sommer anfällt, da zu horten und dann eben später zu brauchen, wenn man es eben nötig hat. Das würde ja etwas mehr Flexibilität bringen. Was ist denn da das Problem?
Das Problem ist, dass das nicht genügend ist im Vergleich mit dem Moorschutz. Wie gesagt, es gibt das andere Projekt, Grimsel 3, das eine große Pumpspeicherkapazität ganz neu schafft. In der Schweiz soll bis 2020 die Pumpspeicherkapazität vervierfacht werden.
Herr Sieber?
Ja?
Ja? Ah, ich habe gedacht, wir hätten hier ein technisches Problem. Also Sie sagen jetzt, wir haben zum einen kommerzielle Interessen der Betreiberin, auf der anderen Seite der Artenschutz, und den gewichten Sie höher.
Den gewichten nicht wir höher. Das Schweizer Volk hat 1987 in der Rotenturm-Initiative darüber abgestimmt, dass Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung geschützt sein sollen. Und die Grimsel-Staumauererhöhung tangiert, das heißt, erdrängt einen Teil einer solchen Moorlandschaft.
Aber es sind ja nur 10% des Schutzgebietes, die dann unter Wasser gesetzt würden.
Aber wichtige 10%. Und wenn man hier sagt, die privaten Interessen sind wichtiger als der Schutz, dann ist Tür und Tor offen, gerade jetzt, wo wir Atomkraftwerke ersetzen wollen und müssen, dann ist ein Präzedenzfall geschaffen.
Aber nun ist es ja so, dass sogar die SP des Kantons Bern sich kompromissbereit zeigt. Die sind ja auch nicht unbedingt Rechtsaktivisten.
Ja, die Parteien müssen wissen, was sie wollen. Das ist das eine. Wir Umweltverbände entscheiden für uns, was wir können und was wir sollen.
Also kann man Fazit ziehen, Artenvielfalt auf dieser kleinen Fläche ist Ihnen wichtiger, als dass man diese Wasserkraft bestmöglichst ausschöpfen würde, gerade jetzt, wo die meisten oder viele aus der Atomkraft raus wollen?
Ja, genauer, wir halten das Projekt für nicht bewilligungsfähig, weil nach der Verfassung, nicht nach unserem Gutdünken, der Moorschutz in den bezeichneten Moorlandschaften die privaten Interessen überwiegt.
Das war Otto Sieber von Pronatura. Der Verband wehrt sich gegen die Erhöhung der Staumauer an der Grimsel. 6.13 Uhr gleich ins Ausland. Der Präsident der Elfenbeinküste, Ouattara, möchte sein Land in die Normalität zurückführen. Banken sollen ihre Geschäfte wieder aufnehmen, Gehälter und Rechnungen bezahlt werden. Das nach dem bereits 5 Monate dauernden Machtkampf, dem blutigen Machtkampf zwischen ihm, Ouattara, und seinem Widersacher Gbagbo. Die Schweiz hat ihre humanitären Hilfeleistungen aufgestockt auf 4 Millionen Franken. Doch die Helfer an der Elfenbeinküste arbeiten unter schwierigsten Bedingungen und unter großer Gefahr. Christine Wanner.
Dass die Hilfe auch zur bürgerkriegsgeschwächten Bevölkerung gelangt, sei eine große Herausforderung, sagt Thomas Frey von der humanitären Hilfe des Bundes.
Wir gehen von Hunderttausenden von intern Vertriebenen aus. Sie brauchen ganz bestimmt Schutz, Schutz vor bewaffneten Banden. Sie brauchen Zugang zu Trinkwasser, sie brauchen Unterstützung bei der Ernährung.
Seit rund einem Jahrzehnt leistet die Schweiz in der Elfenbeinküste humanitäre Hilfe. Zu Beginn des Engagements galt die Lage als sogenannte stille Krise, unterernährte Kinder und Gebiete ohne Wasser und Gesundheitsversorgung. Jetzt aber bewegt man sich in einem Bürgerkriegsland. Thomas Frey hofft allerdings, dass sich die Lage rasch stabilisiert und dass Helfer und Hilfsgüter die Menschen wieder erreichen können.
Wenn der Konflikt vorbei ist und alle Vertriebenen wieder zu sich nach Hause zurückgehen können, kann man davon ausgehen, dass eigentlich die brennenden humanitären Probleme relativ rasch gelöst werden können. Das ist eine Frage von Monaten.
Die größte Herausforderung nach dem Bürgerkrieg wird aber eine politische sein. Die tiefen Kriegswunden zu heilen und das Land zu einen.
Und nun zum Sport. Der Eishockey-Meisterpokal blieb gestern noch in seiner Holzkiste. Der HC Davos konnte die erste Chance für den Schweizer Meistertitel nicht nutzen und verlor auswärts gegen Kloten 0:3. Beat Sprecher.
214 Minuten oder 3,5 Spiele mussten sich die Kloten Flyers gedulden, ehe sie erstmals in dieser Finalserie in Führung gehen konnten. Captain Victor Stanciescu erzielte in der 32. Minute das 1:0. Und dieser Treffer stellte alles bis anhin Dagewesene auf den Kopf. Plötzlich waren es die Zürcher, die befreit aufspielten und das eine oder andere Mal das Glück in Anspruch nehmen durften. Zuvor kämpften sie stets ohne Fortune. Es war aber noch nicht der große Wendepunkt in dieser Meisterentscheidung, warnt Klotenstürmer Steve Kerenberger.
Ja, ich denke, wir sind jetzt einfach glücklich, dass die Saison noch weitergeht. Wir wollen weiter Hockey spielen, wir haben ein Ziel und ja, es ist noch möglich.
Auf der Gegenseite bei Davos nahm man die erste Niederlage seit dem 22. Januar ruhig und sachlich zur Kenntnis. HCD-Trainer Arno Del Curto war zufrieden mit seiner Mannschaft, vermisste aber...
Vor allem haben wir kein sauberes Goal gehabt. Wir haben den Siegerswahn haben wir noch mit uns mitgetragen. Das ist das, was vielleicht jetzt doch die Augen öffnet, dass wir das wieder mehr machen müssen. Für das jetzt genützt die Niederlage.
Übertriebene Nervosität wäre auch falsch. Dennoch führt Davos in dieser Serie mit 3:1 Siegen und hat bereits morgen die nächste Gelegenheit, den 30. Meistertitel in der Vereinsgeschichte zu feiern.
So viel von heute Morgen. Am Freitag Ihr Informationspaket zum Tagesstart. Verantwortlich heute früh ist Erich Wies, im Studio für Sie Nicole Frank.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.